Kannibaleninseln, um das zu zitieren. Also, die spielen überall gut und gerne, spielt bei Röpfecher. Also nicht irgendwie, dass das ein Heimpublikum oder irgendwie ein Heimvorteil genießt oder so. Bei den Konzerten zum Beispiel.
Ja, wir haben jetzt natürlich noch nie eine USA-Tournee gemacht in dem Sinn. Von dort her ist natürlich Raum Zürich immer Heimspiel, aber von dort her schon, also vom Ort an sich her schon überall.
Und wie seid ihr gerade auf die Kannibaleninsel gekommen? Das ist irgendetwas.
Ja,
hat das eine Bedeutung oder so für euch, dass ihr am liebsten von einer Insel
kommt? Nein, im Gegenteil. Also, wir haben ja als Vorband von den Fan Young Cannibals gespielt.
Kommen wir noch darauf zurück.
Und durch das sind wir halt auf das gekommen. Aha. Kannibaleninsel.
Ah ja, klar.
Ein leicht ironischer Tipp so einfach in den Text rein, der sich ein bisschen auf das bezieht und gezogen hat.
Eben, um noch bei der Musik zu bleiben, wollte noch wegen dem Text, also wegen dem Komponieren mal kommen. Wir haben vorher schnell kurz darüber geredet. Wie komponiert ihr ein Stück? Also, wie ist der Aufbau von einem Lied und wer komponiert? Also, das jetzt mal vielleicht von der Musik her gesehen.
Urs. Es ist vielfach so, dass jemand oder einer von der Band mit einer Idee kommt, die Idee vorstellt. Die wird einmal angehört von den anderen Bandmitgliedern. Und dann fängt man an zu arbeiten. Mit dem, was man hat. Und dann muss man sagen, dass am Schluss, wenn das Stück dann effektiv so dasteht, wie wir es jetzt auch aufgenommen haben, eigentlich eine Arbeit ist von allen fünf Musikern. Die Idee kommt von einem, vielleicht von zwei miteinander. Und so, wie es am Schluss steht, das ist eigentlich das Produkt. Wie alle einfach sicher reinschnurren und irgendeinen Vorschlag, einen Verbesserungsvorschlag haben oder vielleicht auch Verschlechterung, ich weiß nicht immer. Aber es läuft dann so. Es gibt dann vielleicht eben viele Diskussionen. Man spielt zwischendurch, man tut es verändern. Man spielt es drei Monate so, dann kommt auch eine Idee, man könnte es auch noch so machen. Man probiert es einfach zu verbessern. Und es ist dann wirklich eigentlich eine Teamarbeit, weil das Stück
entsteht. Es ist nicht irgendwie einer allein, der komponiert und die anderen spielen einfach. Nein. Das sind alle, die mithelfen. Eben, um das vielleicht ein bisschen noch genauer zu erläutern, wir haben die ersten zwei Stücke jetzt gehört. Das Midnight Walker, also um was geht es in diesem Lied?
Also es ist ein Text eigentlich von einem Typ, der am Morgen im Bett liegt und dann das Gefühl hat, er verwache. Und dann erzählt er eine Geschichte, was er dann eigentlich erlebt. Und es ist im Prinzip ein Traum, der da stattfindet. Mhm. Er lebt verschiedene Sachen in diesem Traum und es ist dann auch alles ein bisschen komisch und abstrus. Es passt gar nicht zusammen, es kommen verschiedene Eindrücke auf ihn ein. Und es ist eigentlich eine Beschreibung von einem Traum, den er dann erlebt. Und er träumt eben so, wenn er zur Nacht rausgeht, durch die Bäume und den Bäumen durchläuft, auf einmal wieder irgendjemand trifft und verschrickt und dann wieder aus dem zurückkommt. Also, so eine Szene von einem Traum ist das eigentlich, der Song.
Und das zweite Lied, Danger on the Road, ist wahrscheinlich ganz etwas anderes auf
dem Titel. Das ist eben genau das, wo gar kein Text hat, wo ich zwischendurch dort nur...
Eben ja, aber irgendwie... Wie vom Titel her, Danger on the Road, das hat wahrscheinlich mit dem Auto zu tun, oder?
Mhm. Ja, schon, ja.
Also von der Musik her irgendwie gehört so ein bisschen, oder?
Also so bei mir, von mir aus gesehen, die Interpretation ist also... Am Schluss kommt er in die Hölle, oder? Dort, wo dann die ganz verzerrte Gitarre kommt. Und vorher gibt es eben einen Autounfall. Ja, schon, aber da darf sich jeder denken, was er will. Also das haben wir auch nicht irgendwie Schrei. Besprochen oder so. Ja,
ist einfach so gekommen.
Das ist einfach so gekommen.
Ja. Noch wegen dem Text, also wer schreibt bei euch Text?
Der Text schreibt zum Teil ich. Zum Teil auch Kollegen, Kolleginnen von uns, wo uns ab und zu mal einen Text geben und schauen, könnt ihr etwas machen, macht ihr etwas, wie könnt ihr ihn brauchen. In dieser Art, wir haben auch schon einen Text miteinander gemacht. Oder das zweite, so ein bisschen zusammengepröselt. Es ist eigentlich verschieden, wie das zustande kommt.
Also etwas, was mich auch noch markant denke, bei der Schweizer Gruppe, bei vielen, dass sie Englisch singen. Also es ist ja klar, dass Englisch sich kommerziell besser verkaufen als Schweizerdeutsch, aber wie ist das bei euch? Ist das bei dir klar gewesen? Ihr singt Englisch? Oder ist das jetzt da noch Diskussionen gegeben?
Es hat nie eine Diskussion gegeben, dass ich nicht Englisch singe. Also mehr, mehr so eigentlich. Und ich glaube, es ist dort vor allem das Problem auch mit der Musik, die wir machen. Dass einfach die englische Sprache da besser einpasst.
Nicht passt,
ja. Ja, und wir müssten uns, glaube ich, stilmässig recht verändern, wenn wir die Mundart machen.
Gut, lassen wir weiter noch ein Stück. Das Stück heisst aus.
Das ist das dritte, glaube ich, oder? Das Cinema, ja.
Living in
Stück Cinema von der Vaino Bongo, die hier bei uns im Radio Riesbach im Studio zu Gast sind. Auf 93,0 MHz im Jugendspecial. Ich werde noch schnell auf das, was ich vorhin gesagt habe, wegen diesen Bongo zurückkommen, vom Namen Vaino Bongo. Jetzt haben wir drei Lieder gehört und nie ein Bongo gehört. In dem Fall hat wahrscheinlich der Name mit der Musik schon nicht viel zu tun, oder Urs?
Ja, vielleicht nicht gerade gar nichts zu tun damit, aber eben wichtig war für uns, wir haben einen mehrteiligen Namen wählen, nicht nur einfach einen kurzen, spitzigen Namen, wo so Zischlauter im vorkommen, wir haben etwas rund zu wählen. Wir haben uns überlegt, ja, könnte es eventuell eine Frage sein, und dann war das dann eigentlich eine recht spontane Idee gewesen am Schluss, das Why No Bongo und eben das Wortspiel, das dann noch reingekommen ist, und dann haben wir eigentlich alle können sagen, ja, wieso nicht, es wäre schön, wenn man Bongos hätte vielleicht, aber wir haben jetzt auch keine.
Noch schnell auf die Flöte, die wir da gehört haben, auf die Querflöte. In diesem Lied war das so ein Gastmusiker für euch, oder hat er im Sinne noch weiter einzuspannen?
Das ist ein sehr alter und sehr guter Freund von uns, den wir eigentlich vor allem an den Konzerten gerne hatten, als einfach noch als Zusatz, der einfach noch ein paar Solo spielt, was das Ganze ein bisschen farbiger macht. Wird allerdings jetzt die Zusammenarbeit wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, weil er andere Engagement jetzt hat.
Gut, ich möchte mal zu meinem nächsten Stichwort kommen. Stichwort Übungsraum. Wir haben vorhin schon einen kurzen Atem. Wo ist euer Übungsraum?
Also der Übungsraum befindet sich in Rohrbass. Das ist in der Nähe von Bülach. In einer alten Fabrik, die stillgelegt ist im 5. Stock. Man muss da mit einem alten Lift rauffahren. Im 5. Stock oben, den wir den mieten schon seit Jahren, ich weiß gar nicht, ja, wie lange.
Es sind jetzt etwa 5 Jahre.
Ja. Ja, wie seid ihr denn zu dem gekommen? Also, viele Schweizer Gruppen haben ja recht Mühe, so einen Übungsraum zu finden, wo nicht wesentlich teuer ist und wesentlich wo liegt.
Ist eben wesentlich wie teuer. Also, wo wir das erste Mal dort waren, dann haben wir gedacht, da können wir jetzt nie spielen, weil es war wirklich eine schrottreife Fabrik, die Gips ist runtergefallen, alles zusammen. Dann haben wir aber doch unbedingt etwas wollen und haben da eigentlich recht intensiv gearbeitet und isoliert und gemacht und da, bis der Übungsraum so war, wie er jetzt ist. Und es ist wirklich sehr gross. Ich glaube nicht, dass ich bin noch nie in einer Band in Übungsraum gewesen, der so gross ist wie der, weil eben in dieser alten Fabrik hast du halt eben Platz. Oder? Räume,
ja.
Aber es kostet einiges. Wobei es sind eben auch mehrere Leute, mehr als wir jetzt in der Band, die dort oben arbeiten, üben, aufnehmen, irgendetwas und die helfen einfach alle ein bisschen zahlen und dann
ist das eigentlich von der Gemeinde zur Verfügung gestellt, wo jeder das gefunden hat?
Das gehört einem Kiesabbruch und Aushub oder so irgendetwas, wo der jetzt seine Lastwagen anstellt. Wir haben das privat von dem gemietet.
Und wie oft übt ihr da in diesem Raum, Erwin?
Also wir üben zweimal in der Woche. Und wenn es eben mal ein grosses Konzert ist, dann üben wir ein bisschen intensiver üben. Und dann hat es eben auch, wie gesagt, andere Leute, die da oben sind, die aufnehmen, Wochenende, manchmal eine andere Band, die spielt. Und so. Also ausgelastet ist es immer.
Immer. Und eben im Zusammenhang zu dem, zweimal üben in der Woche, ist ja schon ziemlich viel, kann man sagen. Auf die andere Seite kann man sagen, ja, vielleicht jeden Tag üben, wäre vielleicht euch auch lieber. Hängt ja vielleicht mit dem Beruf zusammen, oder? Mhm. Um noch schnell auf das zu kommen. Also, die arbeiten da alle, nehme ich an.
Mhm. Ja.
Ist da irgendwie für euch noch Zeit? Also neben dem Beruf ist es nicht stressig, irgendwie neben dem Arbeiten da noch üben und Konzerte und die ganze Drum und Dran. Geht das gut mit eurem Beruf?
Das ist ein Hobby, oder? Und wie jedes Hobby ist es, wenn man es extrem betreibt, zeitaufwendig. Und auf eine Art stressig ist es nicht, weil es macht total Freude. Und auch so ein Konzert, klar, die Aufregung und Aufstellen und Abbrechen und so, es braucht Zeit, aber es ist wahnsinnig der Plausch, um so etwas zu machen.
Was machst du für Beruf?
Ich bin Dekorationsgestalter.
Mhm. Urs, wie ist es bei dir berufsmässig, ja, also, die Zeit?
Ich habe einen Job, wo ich relativ noch viel Zeit habe nebenbei. Also ich arbeite gut 6 Stunden jeden Tag. Und dann hat es irgendwie am Rand jetzt einfach genug Zeit für mich, wo ich nachher Musik machen kann. Das ist für mich recht angenehm. Darum kann ich das auch noch so gut machen eigentlich. Und das stresst mich nicht. Also ich könnte auch noch ein bisschen mehr üben, wenn es also ein Übungstag oder ein Abend noch mehr einschalten von mir aus.
Also ich finde jetzt gerade bei dir, also bei dir weiss ich jetzt auch noch von voran, was du für Beruf, also wo du schaffst. Ich finde es noch recht, also jetzt für mich persönlich recht interessant, also was, also wo du denn mal schaffst, was genau machst, das kannst du vielleicht nachher noch schnell vielleicht erläutern, also im Zusammenhang zum Musik machen, was das mit dem Beruf einen Zusammenhang hat. Also häufig ist es noch interessant, dass es ja viele Musiker arbeiten irgendetwas, was vielleicht gar nicht viel mit Musik zu tun hat, oder?
Also ich arbeite mit zerebral gelähmten Heim als Lehrer. Ich habe mal die Lehrerausbildung gemacht, habe mal normal Schule gegeben und dann hat man das dann angefangen zu stinken. Und ich arbeite jetzt seit 2 Jahren in diesem Heim mit zerebral gelähmten Kindern zusammen und ich habe schwierig den Plausch. Und es ist nicht so weg von der Musik eigentlich, ich mache viel Musik auch dort, also auch mit den Kindern zusammen. Ich kann das recht brauchen eigentlich auch dort und das bringt mir sicher etwas. Und eben auch die Zeit, die ich nebendran habe, das ist schaurig angenehm für mich. Mhm. Die ich in einer Volksschule nicht hätte. Unmöglich.
Und bei dir, Markus, wie sieht es bei dir aus?
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich arbeite an der ETH als Ingenieur und das ist recht eine zeitraubende und stressige Sache. Also, für mich ist, ich komme heimzuabend und gehe wieder weg üben. Oder? Aber ja, es bringt es einfach total für mich, in dem Sinn, dass einfach dann, wenn ich üben ist, dann fährt der Tag an, dann, wenn ich gehe üben. Oder? Zusammenhang Beruf, Musik gibt es eigentlich nicht. Also es ist mehr zwei diametral entgegengesetzte Sachen, wo eben dann doch irgendwie eine Balance hat. Mhm. Oder? Was es noch bringt, ist, von der Elektronik her, weil ich als Elektroniker arbeite, dann habe ich so ziemlich den Überblick, welche Steckel das jetzt alles wieder wo ich muss stecken und das ist alles noch nützlich von Zeit zu Zeit. Aber sonst hat es keinen Zusammenhang eigentlich.
Das ist vielleicht noch eine zynische Frage im Moment, aber wie ist es so mit den Ambitionen, so wegen Profimusiker oder so? Erwin?
Also in der Schweiz ist ja das so ziemlich aussichtslos, oder?
Hast du irgendwie Vorstellungen oder so, dass das vielleicht mal würde ich liegen jetzt bei dir oder bei einem von euch? Oder arbeitet schon irgendeine in diese Richtung?
Also wir haben es schon diskutiert untereinander. Und ich glaube, es ist im Moment für alle nicht machbar. Vielleicht für 2, 3 von der Band. Wenn man recht viel aufgibt daneben. Und es ist dann schlussendlich wirklich ein finanzielles Problem. Man muss dann können davon leben können. Und dort kommen die grossen Schwierigkeiten dann auch. Also ich glaube, Lust wär da.
Die Lust wäre schon da.
Vielleicht für eine gewisse Zeitspanne wäre es mal machbar, sagen wir, wenn wir jetzt irgendwie mal so ein bisschen bekannt würden und so mal ein Jahr, 2 nur das machen. Oder? Aber auf die Dauer ist wahrscheinlich auch von unserer Art von Musik her, die wir machen, ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Nachteil, weil so sind wir natürlich frei. Wir müssen nicht sagen, ja, kann man das verkaufen, oder? Wir können wirklich anhocken und ein Stück machen und auf die Bühne gehen und sagen, ja, hoffentlich gefällt es euch, wenn es euch nicht gefällt, dann bricht für uns keine Welt zusammen. Also wir sind viel freier so.
Ja, ist klar.
Gut, es ist natürlich einfach ein Stress, oder? So Ping-Pong spielen und Windsurfen nebendran kannst du dann vergessen, oder? Du machst einfach Musik, oder?
Ja. Aber also mit dem Profimusiker mit den Finanzen, die wir jetzt gerade angetönt haben. Und auf das zurückkommen. Also, es ist ja auch noch recht finanziell ein grosser Aufwand, oder, Musik machen. So, wenn man Instrumente, Anlage, Bändchen, also ich weiss nicht, was gehört jene Sache gehört dazu? Wie läuft das bei euch so finanziell? Von wem wird das von euch gesamthaft finanziert? Oder? Hat ihr einen, der da ein bisschen besonders begütert ist oder so?
Nein, wir zahlen jeden unsere Sachen selber. Und eben auch den Übungsraum und alles. Und wenn wir ein Konzert haben, dann haben wir ein bisschen Einnahmen und das tun wir dann in die Kasse. Die grosse Kasse, die meistens leer ist.
Also mögen die nicht raus mit dem Konzert, mit den Spesen.
Ja, nein. Wir
müssen die Anlage mieten wahrscheinlich für Konzerte, oder?
Also wir, meistens hat es schon eine Anlage ja dort, wo man spielt. Mhm. Wir haben etwas kleines Anlage, haben wir schon selber.
Zum Üben?
Ja, dafür in einer Beiz zum Spielen oder so.
Mhm. Und eine Lichtanlage und so Zeugs ist nicht da.
Nein, braucht man auch nicht.
Mhm. Also hängen ja mit dem zusammen. Auf Konzerte möchte ich noch kommen, vor allem auf eins speziell. Aber voran möchte ich noch ein Lied hören. Und zwar heisst das Lied «Take it where you find it». Nimm es, was du findest.
throw down words that it fit. Writers wrote books. Think you thought about it. Men saw the stars at the edge of the sea. They thought great thoughts about liberty.
Radio Riesbach, 93,0 MHz mit dem Jugendspecial. Ich habe immer noch die Wein Obongo da, wobei der Wein ist leer, Bongo sind auch keine da. Aber wir sind immer noch da. Thema Konzert, möchte ich darauf zu sprechen kommen, also allgemein ein bisschen Konzert. Vor allem auf ein Datum, 8. Mai dieses Jahr, Volkshaus. Vorgruppe von der Fine Young Cannibals. Wie seid ihr zu diesem Engagement gekommen?
Erwin?
Ja, also wir haben mal in Bachs gespielt und dort hat uns eine Frau, die bei der Good News arbeitet, gehört und die haben dann eine Band gesucht als Vorband von den Fine Young Cannibals und sind dann auf uns gekommen. So. Und dann haben sie uns angerufen und gefragt, ob wir Zeit und Lust haben. Und wir haben natürlich Zeit und Lust gehabt.
Das war ja ziemlich kurzfristig, glaube ich,
oder? Ja,
dass sie da müssen einspringen mussten.
Also. Das ist ziemlich, ja. Ich glaube, etwa zwei Wochen vorher haben wir das erfahren. Und dann haben wir natürlich einige Mal dazwischen üben eingeschaltet. Und für uns war es ein sehr gutes Konzert.
Mhm. Also, ist ja dort, also ich war nicht selber im Konzert, aber es hat nicht mehr auch recht Leute gehabt. Wie war das so für ein Gefühl? Also ich weiß nicht, wie viele Leute das denn normalerweise spielen, aber sicher nicht so viel wie im Volkshaus gewesen. Was ist das für euch so ein Gefühl, wenn du da auf die Bühne kommst und da sind so viele Leute und eine solche Gruppe, die nachher noch kommt? So quasi als Anheizer. Wie seid ihr euch da so vorgekommen?
Also es war noch lustig. Wir hatten schon eine gute Stimmung als Band. Wir haben uns ein bisschen probiert, gegenseitig ein bisschen vorzubereiten auf diesen Abend. Wir waren eigentlich ziemlich lange zusammen, den ganzen Nachmittag. Und dann waren wir schon gut drauf, als wir auf der Bühne sind. Und das ist dann eigentlich losgegangen, wie an jedem Konzert. Ich habe gar nicht mehr ein grosses Gefühl gehabt. Ich bin jetzt hier im Volkshaus und ich weiss nicht was. Es ist einfach alles schön rund gelaufen. Die Bühne war dunkel, es ist hell geworden. Man ist auf die Bühne gegangen und hat angefangen. Wir haben gewusst, wir dürfen 35 Minuten spielen, nachdem wir uns aber am Anfang noch 10 Minuten abgeklemmt hat. Wir haben eigentlich abgemacht, ursprünglich 45. Dann ist jemand gekommen und hat gesagt, ich dürfe nur 35. Wir haben hier noch nicht recht gewusst, wieso. Am Schluss war es dann klar, wie eben auch die Fine Young Cannibals ein recht kurzes Programm hatten. Mhm. Also sie haben 50 Minuten gespielt, alles in allem, und wir dürfen 35 Minuten spielen.
Ja, was wir dann also, auch auf die Sekunde genau gemacht
haben. Ja. Das ist noch lustig, es hat wirklich ziemlich genau gestimmt am Schluss. Wir mussten noch zwei Stück rausnehmen, von dem, was wir vorgehabt zu spielen. Mhm. Aber es ist dann ziemlich gut aufgegangen. Und wir hatten ein gutes Gefühl, also Musiker untereinander. Wir haben gefunden, es sei eines von der, oder sogar das beste Konzert, das wir schon je hatten. Ja, weil wir natürlich auch extrem viel geübt haben vor dem. Also mal wirklich eine Phase gehabt, wo wir viel gespielt haben, wo wir dann auch gemerkt haben, es liegt wirklich was drin, wenn wir mehr üben könnten. Und es ist alles eigentlich gut gelaufen, Konzert.
Seid ihr nicht irgendwie sehr übernervös, also nicht sehr nervös, also übernervös gewesen oder so? Ist das für euch, wie du gesagt hast, auf die Bühne gekommen, losgelassen, 35 Minuten.
Zuvor waren wir schon nervös gewesen. Aber nachher nicht mehr, also auf der Bühne nicht mehr. Es war einfach plötzlich weg gewesen. Es war wie ein anderes Konzert, aber einfach mehr Leute.
Ja, und aber, Leute, viele Leute.
Ja, sehr laut.
Und heiß und so. Also weißt du, kommst du so in ein Zeug rein, da denkst du effektiv nicht mehr an die Leute. Also, siehst du noch die vorne dran, die hinten dran, die siehst du gar nicht. Und die vorne nicht, dran, ja. Die finden es sowieso gut, oder? Weil sonst wären sie nicht vorne. Und, ja, also. Auch sonst bei den Leuten hat es mit Dunkelsignal ein gutes Echo gewesen, eigentlich. Mhm. Für das, dass die Leute nicht gewusst haben, dass eine Vorband kommt, oder? Vielleicht haben wir gedacht, sie sind dann enttäuscht, oder? Oder ich meine, jetzt kommen sie und danach kommt nur eine Vorband. Aber auch von dort hat es mit Dunkelsignal gut gegangen.
Wie waren so die Reaktionen nach dem Konzert? Also hat es ein Feedback gegeben von gewissen Leuten, vielleicht auch von ein bisschen wichtigeren Leuten, so Plattenfirmen vielleicht, oder Manager oder irgend so, hat es so etwas gegeben?
Ja, es hat mal ein Feedback gegeben im Tagesanzeiger, das nicht so rosig war. Wo da, ich weiss nicht, glaub, Büttner hat geheißen, vom Tagesanzeiger, der hat uns noch ziemlich verrissen gefunden. Und Schaden war eigentlich daran, dass er uns als Wino Bongo mit, wie hat er das geschrieben?
Wino Bongo. Falsch.
Win, oder? Also erstens mal den Namen falsch und dann aus Rorschach. Und ja, das habe ich ein bisschen schade gefunden, dass er sich nicht ein bisschen mehr interessiert hat für uns. Einfach die Informationen sind zum Teil falsch gewesen, die er geschrieben hat. Und das Gefühl bei uns und bei den Leuten, die wir kennen, war eigentlich gut gewesen. Ich habe auch einen Tag später jemanden getroffen, den ich nicht kennt habe, in der Stadt, der mich angehauen hat und gefunden hat, hey, das war im Fall lässig gewesen, einfach. Und das hat mich dann schärig aufgestellt, weil ich ja vielfach dann nicht mehr so recht weiss, was, wenn etwas in der Presse geschrieben wird, wie es dann effektiv war. Aber ich glaube, das Gefühl war schon im Allgemeinen gut gewesen, bei uns und auch bei den Leuten, die das gehört haben.
Darauf aber Konzertangebote bekommen, weitere? Oder ist bis jetzt noch nicht gelaufen?
Ja, es sind ein paar Sachen gegangen von Leuten, die uns gehört haben und dann mal irgendwie versucht, in Kontakt zu treten und so.
Ja, aber eben durch das, dass natürlich weder die Ortschaft noch der Name richtig irgendwie unter die Leute gekommen ist, ist es natürlich schwierig, oder? Mhm.
Oder haben wir ja noch schon gesehen?
Ja, also, man hätte es eben auch früher müssen wissen, dass man vielleicht mit der Zeitung etwas hätte machen können oder so. Dass vorher ein bisschen etwas schreiben, oder? Und das ist alles viel zu kurzfristig gewesen.
Hat es nicht mehr gelernt.
Ja, wir haben es probiert, aber es war dann einfach zu spät. Es ist vor nach Redaktionsschluss gekommen und dann haben wir es wieder zurückbekommen und haben dann einfach nichts in die Zeitung tun können.
Wie ist es so mit anderen Konzerten? Also vielleicht voran oder jetzt nach dem 8. Mai? Wie häufig habt ihr da so Konzerte? Ist das verschieden? Hängt das von den Angeboten ab? Oder schaut ihr selber auch schauen und anfragen, können wir nicht einmal spielen oder so? Wie sieht das so aus? Wie geht ihr da vor?
Vielfach ist es so, dass wir selber bemüht sind um die Konzerte, die wir haben. Wir müssen auch. Also die Band muss schauen. Wir haben niemanden, der für uns Konzerte organisiert. Es ist ab und zu so, dass wir angefragt werden von Leuten, die uns einfach kennen und fragen, können wir den dort spielen. Und ja, im Allgemeinen muss man schon selber schauen. Im Moment ist es einfach sind viele Daten offen, und wir nicht genau wissen, wie das läuft. Wir müssen noch auf die Bericht warten, ob das geht oder nicht.
Eventuell mal bei uns da. Hey?
Ja,
wäre schön. Das
wäre schön. Es ist einfach schwer. Wenn du dann neben all dem Aufwand, den du für die Musik selber betreibst, eben auch noch solltest rumräufeln, zum Konzert organisieren, hast du einfach irgendwie keinen Punch mehr, oder? Das haben wir schon viel gedacht, wir müssen irgendwie
jemanden haben, der das übernimmt.
Ja. Es braucht schwierig viel Telefon, teilweise schon. Nur schon für ein Konzert. Da müssen Sachen besprochen werden, da muss gefragt werden, was muss alles mitgenommen werden, welche Instrumente. Und hat es schon etwas?
Und
welche Zeit und was auch immer. Und wie ist die Werbung und so. Und müssen wir etwas in die Presse schreiben oder müssen wir nichts schreiben oder was läuft? Und das sind damals sehr viele Telefone. Und wir haben fast keine Zeit, weil wir ja überall arbeiten, oder?
Eben. Wie sieht das so aus bei einem Konzert? Also jetzt hier Stilsdorf, wo ja kürzlich noch war, also ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen länger her. Wie sieht das so aus mit der Werbung oder so? Wird das von dem Veranstalter übernommen? Oder müsst ihr das übernehmen? Also jetzt vor allem Werbung, was Plakat anbelangt beispielsweise.
Das ist jetzt im Beispiel Dielsdorf vom Veranstalter übernommen worden.
Das also ist Werbung. Jetzt immer alles an Werbung.
Hätten noch nie etwas irgendwie übernommen oder müssen dran zahlen?
Ja, das Winter mal.
Ah, Winterthur haben wir es mal selber gemacht. An der Musikfestwoche haben wir.
Da können wir im Spunter spielen und dann haben wir es selber gemacht.
Und wie ist der jetzt vielleicht im Zusammenhang mit dem Konzert oder mit Leuten, die euch gesehen haben oder so, ist schon irgendwie bei euch gestern schon etwas um, wegen einer Single vielleicht oder wegen einer Platte? Also jetzt mal abgesehen von der finanziellen Frage, einfach, ja, das ist wahrscheinlich noch eine dumme Frage.
Ja, es ist eben nicht abgesehen von der finanziellen Frage, es ist natürlich
das Wichtigste.
Etwas Teures.
Also mein Traum, mein persönlicher Traum wäre schon mal, eine LP zu machen, und zwar live, möglichst live einspielen, nicht so technisch eine Spur nach der anderen, was auch immer. So etwas, ein Single wäre jetzt für mich persönlich sehr schwer zum Vorstellen und auch wette ich eigentlich gar nicht unbedingt. Aber ich weiß nicht wie.
Ja, kommt glaube ich darauf an, wer es finanziert. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, machen wir eine Single, ich tue euch da quasi
die
Arme greifen. Wieso nicht? Das ist einfach eine Erfahrung, die man machen kann. Aber ich möchte da nicht gross Geld ausgeben, jetzt von mir aus, um die selber zu produzieren. Also wenn jemand findet, möchte ich das machen, gut. Aber
von euch aus liegt es finanziell nicht drin.
Ja, es würde vielleicht schon drin liegen, aber...
Das wäre ein Risiko.
Ja.
Ja. Und also, wir möchten ja auch nicht, dass unsere LP für 2 Franken im Ausverkauf verkauft wird, oder?
Ja, ist klar. Ich werde noch schnell auf etwas anderes, ziemlich anderes drauf sprechen kommen, vielleicht ganz kurz noch, bevor wir unser Interview beenden. Wegen dieser Zeit, die man braucht, neben dem Arbeiten, neben der Musik, neben dem Üben, habt ihr noch Zeit für andere Sachen? Also wie sieht es aus mit Freundin? Vielleicht hat der eine schon Familie oder so. Wie sieht es da bei euch aus, Erwin?
Also, Familie hat erst einen, der Reno. Er ist ein Schlagzeuger, also er ist einfach verheiratet, hat kein Kind. Und also ich habe eine Freundin und...
Du hast keine Probleme.
Ich habe kein Problem.
Wie sagt ihr, Kopf, den ich muss schon wieder üben, jetzt
will ich
etwas anderes machen.
Nein, also das geht sehr gut eigentlich.
Bei dir aus?
Bei mir ist es auch so. Also, ich glaube, man muss sich da einfach schon... Also man muss das wissen einfach, wenn man eine Freundin hat, dass sie weiss, dass ich Musik mache und dass ich den und den Tagen übe. Vielleicht auch mal am Wochenende. Und das ist also kein Problem.
Zeigen Sie Verständnis dafür?
Ja.
Bei dir, Markus?
So schön. Ja, für mich existiert das Problem im Moment eigentlich gar nicht so. Also, ich bin da mehr oder weniger ledig. Also, niemand, der reinschnurrt in dem Sinn.
Noch nebenbei, also jetzt abgesehen von Freundin und von Musik machen, von Arbeiten, habt ihr sonst noch andere Sachen, die ihr macht? Oder ist Musik sicher mal an erster Stelle, aber vielleicht sonst noch nebenbei, Erwin?
Ja, also ich... Und noch ab und zu nebenbei ein bisschen mit einem Aerograph rumspielen und ein bisschen Bilder machen. Das ist so. Ah ja, klar, sonst Hobbys, Kino und so Sachen, oder?
Und bei dir aus?
Also ich arbeite noch im Neuhof zu Bach. Das ist so ein Beizenkollektiv, das auch Kultur macht. Und ich arbeite dort vor allem mit dem Bereich Musik arbeiten und Konzerte organisieren. Das ist dann gerade ein bisschen die andere Seite, wenn man selber Musik macht, auch noch. Und das nimmt mir auch noch recht viel Zeit, zum Teil so phasenweise recht viel Zeit weg, vor allem wenn man eben mit den Musikern muss verhandeln.
Bei dir, Markus?
Ja, für mich ist es so, dass ich eigentlich so etwas, was man als Hobby könnte bezeichnen könnte, sonst ausser der Musik nicht habe. Gut, eben wie gesagt, man beschäftigt sich mal mit einem Buch oder mit einem Film oder was weiß ich, aber nicht eben irgendetwas wie Ping-Pong spielen oder so.
Gut, ich werde an dieser Stelle aufhören, das Interview. Es war sehr ausführlich, habe ich gefunden. Sehr interessant. Wir werden aufhören mit dem letzten Stück von der Vino Bongo. Mein persönlicher Hit, muss ich sagen. Das heisst Inside Yourself. An der Technik war der Olivier Brun, am Mikrofon der Beat und der Gast war der Urs Thoma, der Markus Muser und der Erwin Süss von der Wein Obongo. Tschüss zusammen.
Ciao.
Wir werden von der Wein Obongo noch Kontaktadressen durchgeben, was sehr wichtig ist. Urs?
Ja, das wäre Markus Muser, Badenerstrasse 61, in 8180 Bülach. Die Telefonnummer ist privat 01 861 09 14 und im Geschäft wäre das 01 256 45 66.
Also, Markus Muser, Badenerstrasse 61, 81, 80, Bülach. Telefon privat 01 861 09 14. Geschäft 01 256 45 66. Und was ich mir noch bete, was ich noch erwähnen soll, wer das Cover gemacht hat von der Kassettenhöhe, das war Carla Rossi. Thank you.
Jugendspecial von Radio Riesbach 93,0 MHz. Ich höre jetzt einen weiteren Beitrag von der Bücherbox. Ich stelle euch heute das Buch Miriam von der Luise Rinse vor. Ich bin aber nicht allein im Studio, sondern wir sind hier eine Gruppe von Leseratten, die sich jeden Monat einmal trifft, zusammen ein Buch liest, sich trifft und darüber redet. Und wir werden dann heute die Diskussion hier im Studio machen. Ich kann vielleicht gerade mal die Leute vorstellen, die da sind. Oder stellen sich selbst vor. Lieber nicht. Gerade rechts von mir sitzt Helene May. Und auf der anderen Seite Adrian Streich. Dann ist Eva Rahn. Und Bernhard Rahn. Und dann Marie Rahn. Also fast die ganze Familie Rahn. Also ich würde vielleicht noch sagen, die Gruppe hat sich gebildet aus der ehemaligen Klasse von der Kante Hottingen. Wir haben uns hier immer regelmässig getroffen. Jetzt hören wir zuerst mal ein paar Facts über die Luise Rinder, nur dass ihr wisst, um wen es sich jemand handelt, der das Buch geschrieben hat. Die deutsche Autorin Luise Rinder ist wahrscheinlich vielen von ihnen ein Begriff. Gerade letztens hat man von mir von ihr geredet. Sie hat nämlich am 30. April ihren 75. Geburtstag gehabt. Sie ist also am 30. April 1911 auf die Welt gekommen, und zwar im oberbayerischen Pitzling. Ihr Vater war Lehrer und auch sie hat den Beruf gewählt. Mit 28, im 1939, hat sie ein Berufsverbot bekommen, weil sie sich geweigert hat, der Nationalsozialistischen Partei beizutreten. Im gleichen Jahr, also im 1939, hat sie den Günther Schnell geheiratet, einen Kapellmeister von Braunschweig. Ihr Mann ist aber schon 1943 in einer Strafkompanie gefallen. 1944 ist Luise Rinder wegen sogenannter Wehrkraftsersetzung verhaftet und zum Tod verurteilt worden. Die Richtung ist aber nicht vollzogen worden, weil im rechten Moment das Nazireich zusammengebrochen ist. Von 1954 bis 1959 war sie mit dem Komponist Karl Orff verheiratet. Sie hatte es anscheinend ein bisschen mit den Musikern. Heute lebt sie und schon seit vielen Jahren in Rocca di Papa bei Rom. 1941 ist ihr erstes Buch erschienen, Die gläsernen Ringe. Ihre schriftstellerische Tätigkeit übt sie also in den Kriegs, wenige Jahre in den Kriegs- und in der Nachkriegszeit aus. Sie gehört aber nicht zu den resignierten Sorten der Schriftsteller aus der Nachkriegszeit. Nein, dazu sei sie zu jung, hat sie im Interview am Radio DRS gesagt. Die Luise Rinder hat nach dem Krieg angefangen, politisch tätig zu sein. Sie hat aber dann bald das Gefühl gehabt, mit Schreiben können sie mehr erreichen als mit Politik. Das sieht sie zum Beispiel an den zahlreichen Briefen, die sie täglich als Reaktion auf ihre Bücher bekommt. Das bedeutet für sie, dass sie etwas in Bewegung gebracht hat. Was in Bezug auf das Buch Miriam, wo wir nachher darüber reden, noch wichtig ist, das ist Luise Rinder, ihre Haltung gegenüber der Kirche. Sie ist katholisch aufgewachsen, steht grundsätzlich auf der Seite der Kirche, aber sehr kritisch gegenüber der katholischen Kirche in Rom. das Schild Katholikin passe nicht zu ihr. Dann schon in das Schild links. Sie hat noch eine sehr interessante Frage herumgestellt, was das Thema Christ und Links anbelangt, nämlich, wie kann man Christ sein, wenn man nicht Sozialist ist? Das ein paar Angaben zu der Person Luise Rinser. Das letzte Buch war eben Miriam, die auf den Markt kam, und seitdem hat sie etwa 15 Bücher herausgegeben. Sie ist also eine schreibtüchtige Frau. Nach der nächsten Platte tue ich dann das Buch noch zusammenfassen und anschliessend folgt die Diskussion. Zusammenfassung vom Buch Miriam von der Luise Rinser. Der Rahmen von der Luise Rinser, ihrem Roman Miriam, ist durch die Bibel gegeben. Miriam ist die Frau, die in der Bibel Maria Magdalena, also Maria von Magdala, ist und die Jesus neben seinen 12 Jüngern ebenfalls auf seinem Weg begleitet hat. Die Autorin lässt Miriam in der Ich-Form erzählen, so wie sie es könnte erlebt haben. In der Bibel ist Miriam als grosse Sünderin angestellt, weil sie die Tora lehren will, wie das die jüdischen Männer machen, auf keinen Fall aber die Frauen, und im heiratsfähigen Alter nicht will heiraten und Kinder haben. In der Rinser, ihrem Buch, erleben wir das aber aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus der von einer Frau, die nicht den für sie üblichen Weg gehen will, sondern ihren eigenen finden will. Sie will sich an einer aufständischen Gruppe anschliessen, die das jüdische Volk von der römischen Gewaltherrschaft befreien will. Da begegnet sie aber am Jesus, der mit seinem Blick so eine Wirkung auf sie hat, dass sie sich ihm und seinen Jüngern anschließt. Die Jünger haben zuerst gar keine Freude, dass eine Frau, die doch eigentlich zuhause am Herd steht, zu ihrer Gruppe stößt. Im Laufe der Zeit wird aber Miriam von der Gruppe ganz akzeptiert. Die Geschichte selber, der Weg von Jesus und seinen Jüngern und die Kreuzigung, ist ihnen wohl allen bekannt. Und doch ist das Buch etwas ganz Neues, etwas anderes. Wir lernen nämlich Jesus, Miriam und die Jünger ganz anders kennen. Die Personen werden dem Leser sehr nahe gebracht. Vom Jesus wird uns nicht das Bild mit dem Heiligenschein gezeichnet. Luise Rinse versucht ihn als Mensch wie du und ich darzustellen. Und das gelingt ihr auch sehr gut. Ein Mann, der durch den Glauben, und der Glaube ist nicht auf Gott fixiert, der einfach durch den Glauben an das, was er macht, stark ist. Seine Wunderheiligen erleben wir zum Beispiel eher als Selbstheilung von den Kranken oder ihren Angehörigen. Gemeint ist, nur wer an die Heilung glaubt, wird gesund. In einem gewissen Sinn hat er aber doch allen anderen etwas voraus. Man hat das Gefühl, Jesus hätte die höheren Zusammenhänge gekannt, er hätte gemerkt, um was es im Leben geht. Das versucht er seinen Jüngern und auch dem Volk in Gleichnis mitzuteilen. Aber mit diesen Gleichnis überfordert er seine Jünger meistens. Nur Miriam scheint je länger, je mehr den Kern von seiner Lehre zu erfassen. Sie diskutiert häufig mit dem Jesus und tastet sich an den Sinn von seinen Gleichnis an. Sie hat sowieso ein spezielles Verhältnis zu Jesus. Sie ist ein bisschen sein Liebling, der Eindruck kommt mir rüber. Und ich bin während dem ganzen Buch nicht vom Gedanken weggekommen, dass Miriam den Jesus als Mann liebt. Das ist doch ganz ein neuer, sehr mutiger Aspekt von der Autorin. Auch mit dem Johannes hat Miriam unendliche Diskussionen. Mit ihm scheint sie sich auf einigermaßen gleichen Ebene zu finden. Ganz anders aber mit dem Judas. Er ist uns von der Bibel her schlichtweg als der Verräter bekannt. Luise Rinser zeigt ihn am Leser aber als leidenschaftlichen Freiheitskämpfer, wo das jüdische Volk nicht mehr länger unter der römischen Gewaltherrschaft leiden kann. Er verratet Jesus nur im ehrlichen Glauben, dass er sich dann endlich wieder als Messias zu erkennen geben und mit dem geknebelten Volk gegen die Römer in den Kampf zieht. Auch Kreuzigung und die Auferstehung werden noch geschildert in dem Buch. Die Jünger verlieren sich bald nach der Auferstehung. Und Miriam bleibt einsam und resigniert zurück. Resigniert darum, weil sie das Gefühl hat, die Menschheit hat nicht einen Bruchteil von dem, was Jesus ihnen hat mitteilen wollte, verstanden. Sie haben immer nur seine Wunden gesehen, um irgendetwas zu beweisen. Wahrscheinlich hat er müssen beweisen, dass er der Messias ist, was er von sich allerdings nie behauptet hat in dem Buch. Das Wertvolle an dieser Geschichte ist für mich der Mut der Autorin, eine Geschichte aus der Bibel abzuändern, Personen in ein anderes Licht zu stellen, ohne aber die ursprüngliche Botschaft zu verfälschen oder unglaubwürdig scheinen zu lassen. Im Gegenteil, so wie sie es beschreibt, ist es für mich persönlich sogar noch glaubwürdiger und das Kitschige, eben der Heiligenschein, ist weggefallen. Das Buch ist übrigens im S. Fischer Verlag 1983 erschienen. Es ist gebunden. Jetzt machen wir nochmal Musik und nachher reden wir noch ein bisschen über das Buch reden zusammen.
Straordinário, Jesus.